Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Gott zum Gruße, liebe ZuhörerInnen da draußen. Es ist wieder soweit, es ist Drinni-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, wir starten direkt rein. Wie geht's dir?
Was? Kannst du nochmal sagen?
Wie geht es dir?
Ja, mir geht's zur Hälfte gut. Nee, ich mach keinen Spaß jetzt. Es geht mir aber zur Hälfte gut, zur Hälfte nicht gut, weil ich mach diesen Podcast nicht halbherzig. Das möchte ich sagen. Aber heute nur mit einem Ohr, was wirklich funktioniert. Ich habe Wasser im Ohr oder ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Ich höre nichts mehr links. Also ich höre schon noch was, aber es ist zu. Verstehst du?
Ja.
Ich glaube, es wird unumgänglich, dass ich mal wieder zur HNO-Praxis gehe und da so eine richtig große Spritze rausgeholt wird. So eine Edelstahlspritze, wo mir mit viel Druck Wasser ins Ohr gespritzt wird, dass das alles rauskommt, was da drin ist.
Ja, das ist immer so ein entwürdigender Moment. Ich hatte das auch schon mal. Aber danach hört man dann wieder das Gras wachsen plötzlich.
Ja. Und ich hatte das schon mal vor 10 Jahren und da war dann die Praxisangestellte so nett und hat mir diesen Edelstahlbehälter, den sie mir unter das Ohr gehalten hat, dann nochmal gezeigt, nachdem das Ohr gespült worden ist.
Oh, nett.
Und dann hat sie so vorwürfig gesagt, ja, gucken Sie mal.
Sie ekelhaftes Schwein.
Ja, im Prinzip so. Und das ist natürlich ein Moment der Scham, aber auch ein Moment der Glücksgefühle. Weil du wie gesagt hast, das Ohr ist dann plötzlich wieder so ganz sensibel. Und man denkt, boah, jetzt hat man hier wirklich ein High-Fidelity Dolby Atmos auf den Ohren.
Zur Erklärung kann man vielleicht dazu sagen, es hat einen Grund, warum dein Ohr etwas lädiert ist. Und zwar, wir waren im Thermenhotel.
Ja.
4 Tage lang haben wir es uns gut gelassen in einer Thermaltherme.
Ja, es hat nicht etwa mit der Coverband Scheinheilig, die Coverband von Unheilig zu tun. Sehr oft diese Woche geschickt bekommen, ich war nicht am Konzert von Scheinheilig, deswegen sind die Ohren nicht zu. Es ist wegen Dämpfen, meine Vermutung, wegen Kräutern in der Luft, wegen Chlor im Wasser und einer allgemein entspannten Atmosphäre.
Und diversen Viren, die in der Luft lagen.
Ja, und auch vielleicht Körperflüssigkeiten im Wasser. Aber da möchte ich lieber nicht drüber reden. Also Thermalbad war angesagt. Und ich bin jetzt richtig tiefenentspannt, bis auf dieses Ohr, was ich gar nicht gedacht hätte, weil ich bin nicht so jetzt der Typ, der in die Sauna geht. Es ist eine Mischung aus Entspannung und absoluter Grenzwerterfahrung für Drinnis, finde ich, so ein Thermalbadbesuch und die Sauna. Die habe ich ja außen vor gelassen. Disclaimer. Nacktsauna, da ist für mich die Grenze erreicht.
Ja, für mich auch. Ich gehe auch nicht in die Sauna. Es gab eine große Saunalandschaft, aber wir mussten gar nicht selber reingehen. Wir hatten das große Glück, dass unser Hotelzimmer den Blick direkt auf die Saunalandschaft hatte.
Ja.
Also man ist reingekommen ins Zimmer, hat den Vorhang aufgezogen und plötzlich sah man 5 alte Männer mit nacktem Schlörres draußen im Wald stehen.
Ja, unvermittelt. Unvermittelt. Es ist ja nicht so, dass da ein Schild war, Achtung, jetzt kommen die nackten Leute. Pass
Achtung,
auf,
jetzt kommen die nackten.
FKK-Zone, sondern ich wollte erstmal ein bisschen frische Luft einatmen und dann ist mir das begegnet. Aber Julia, ich möchte dich jetzt auch noch fragen, wie geht's dir? Bist du entspannt? Bist du relaxed? Wie geht es dir? In welcher Stimmung trittst du diesen Podcast heute an?
Ich bin tiefenentspannt. Ich muss sagen, normalerweise geht es mir im November immer scheiße, weil es so dunkel ist. Aber ich habe wirklich gemerkt, das hat mir wirklich gut getan, dieser Ausflug, dieser kleine Ausflug. Und was ich auch gemerkt habe, ich hätte da wirklich jetzt ein Buch drüber schreiben können, was ich da erlebt habe in 4 Tagen.
Ja, man muss auch sagen, es war auch Teil einer Recherchereise. Dieses Argument und der Bademanteltunnel vom Hotel in die Thermenlandschaft hat mich überzeugt. Aber ich muss sagen, vielleicht kann ich meinen Arzttermin noch verhindern. Ich habe vorhin mal gegoogelt, was man da machen muss. Und es hieß da, warmes, handwarmes Olivenöl in den Gehörgang einfließen lassen, reinträufeln und dann soll sich das alles so ein bisschen lösen, lockern, sich selber auch relaxen im Prinzip.
Also, ah ja.
Du müsstest mir vielleicht dann kurz zur Hilfe schreiten.
Ja, gerne. Was soll es denn sein für ein Olivenöl? Soll ein schönes, kaltgepresstes Bertolli oder was Feineres, Bio?
Ja, kaltgepresst, aber handwarm erwärmt, bitte. Und vielleicht kannst du ja eine kleine Vinaigrette im Gehörgang anrühren. Ein bisschen Balsamico rein, Salz, Pfeffer, Italian Allrounder, einen guten mittelscharfen Senf.
Oh, schön Balsamico im Ohr. Ja, das hilft bestimmt.
Ja, also es gab diesen Bademantelgang. Der hat mich überzeugt. Man konnte direkt rüber und die Anonymität etwas genießen. Man musste jetzt also nicht in den Flipflops auf die Straße raus und über den Zebrastreifen.
Ja, ich muss sagen, am Anfang hatte ich so ein bisschen noch so Bedenken. Habe ich gedacht, das würde ich niemals machen. Im Bademantel mit Adiletten, nur mit Badeanzug drunter, durch ein Hotel laufen. Aber ich sag mal so, es hat sich sehr schnell gelegt. Am ersten Abend war ich direkt im Bademantelgang und ich habe es komplett gefühlt. Ich habe auch nichts mehr mitgenommen irgendwann, weil ich gecheckt habe, man hatte dann so ein Armband, womit man dann alles quasi bezahlen konnte mit so einem Chip dran. Man musste nichts mehr mitnehmen. Ich habe all meine Sachen, habe ich immer im Zimmer gelassen und dann einfach nur, wie Gott mich schuf, mit Badeanzug, Gott schuf mich mit Badeanzug und dann Bademantel drüber, bin ich dann einfach immer durch den Bademantelgang gegangen. Und es ist so ein befreiendes Gefühl.
Was mir gut gefallen hat, war diese perfekte Größe dieser ganzen Anlage, damit man so in der Anonymität versinken kann, ohne dass es dann zu viel wird von den Menschen. Also es ist jetzt nicht eine riesen Kirmes und Schießstand und Zuckerwatte und laute Musik. Es war relativ gediegen und die richtige Zahl an Menschen, sodass ich so ein bisschen in der Anonymität verschwinden konnte. Das hat mir gut gefallen. Und dann war es ja so, also ich habe mich komplett eigentlich ein Déjà-vu gehabt von der Drini des Monats-Story, die wir vor einigen Monaten mal hier verlesen haben, wo es darum ging, eine Hörerin war in der Sauna und da wurde ihr Bademantel geklaut, plus ihre Unterhose oder ihre Badehose. Und mir ist es ja ganz ähnlich gegangen, hast du ja mitgekriegt, du warst schon weg. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Du hattest keinen Bock mehr und ich war dann noch da im Kaltbecken gefangen, konnte nicht raus, hab dann meinen Bademantel gesucht, den du da für mich an den Haken gehängt hast und dann bin ich raus und der war weg. So. Und da hat mir ehrlich gesagt der Bademantelgang nichts mehr geholfen. Ich konnte mich auch nicht abtrocknen. Ich hatte kein Tuch mehr, ich hatte keinen Bademantel, es war weg. Da bin ich also mit meinen Flipflops und der nassen Badehose, wirklich pitschnass, durch den Bademantelgang, durch das Hotel durch, über die Treppen, weil es gab ja einen Aufzug. Aber da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Es ist jetzt mitten im Nachmittag. Unten ist sicher noch der Hoteldirektor, der hat noch ein Meeting mit dem Bofors-Vertreter. Wenn der jetzt mir begegnet im Aufzug, dann ist es gelaufen. Dann bin ich hinüber, dann bin ich geliefert. Also habe ich die Treppen genommen und ich bin pitschnass, flop, 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 flop. Es hat gehallt und geschallt.
Man muss dazu sagen, ich lasse dich ja nicht einfach so alleine, sondern ich musste vorgehen, weil ich musste mir die Haare föhnen. Und hätte ich gewusst, dass jemand deinen Bademantel klaut. Vor allem bist du ja auch vom Pech verfolgt gewesen. Am nächsten Tag war es ja so, man hat ja Hotelschlappen bekommen. Und du hattest ja die Hotelschlappen an.
Ja.
Und vor jedem Badegang stellt man die Schlappen ab, vorm Becken. Und du hattest deine Schlappen abgestellt und als wir rauskamen, waren sie weg. Und es waren aber noch dieselben, in derselben Größe, standen noch 3 Meter weiter rechts. Das heißt, jemand, der dieselben Schlappen hatte vom Hotel, hat deine genommen und seine da gelassen und dann musstest du seine nehmen.
Ja.
Und das ist so dieser Gedanke die ganze Zeit.
Ja, da habe ich mit dem kleinen Zeh schon mal dem Fußpilz die Hände geschüttelt. Den Fuß geschüttelt.
Den Zeh.
Hab ich schon mal Hallo gesagt. Wir werden uns die nächsten Monate und Jahre wahrscheinlich öfters mal sehen.
Gut verstehen. Ja. Es gab da auch so ein Außenbecken, das war nicht so groß, aber schon groß genug und da gab es halt verschiedene, ich habe das irgendwann analysiert, es gab 4 Sprudelstationen. Es gab 4 Möglichkeiten, sich ansprudeln zu lassen und zwar, wenn man rausgekommen ist, auf der kompletten linken Seite waren so große, wie so riesen Wasserhähne, wo dann auf einmal so ein richtig harter Strahl rauskam und konnte man sich so auf den Rücken sprudeln lassen.
Also wie wenn ein Staudamm die Schieber öffnet, dann bist du weg. Genau. Wenn du unten stehst, hast du Pech.
Aber so richtig hardcore und ich stand einmal darunter, unverhofft, hab gar nicht gecheckt, was hier gleich passiert und dann ist es losgegangen. Und ich habe mich so erschreckt, dass ich so richtig aufgesprungen bin. Das muss so peinlich ausgesehen haben. Auf jeden Fall, auf der anderen Seite gegenüber gibt es so Sprudel nur für den Rücken. Und dann davon gegenüber gab es wie so Liegen im Wasser, als ob man auf einer Liege liegt, aber die war im Wasser und da konnte man sich den ganzen Körper besprudeln lassen. So. Und dann gab es noch das ultimative Sprudel-Happening, der Strudel. Das war einfach ein Kreis, wie so ein großer Whirlpool. Aber das wurde halt in eine Richtung gesprudelt, dass es so eine richtige Strömung gab. Und die war wirklich nicht zu knapp, so.
Ja, dass man sich treiben lassen konnte in dieser Schnecke, in diesem Kreis, im Kreis herum.
Richtig. Und diese Sachen waren geschaltet. Das musste man aber erstmal schalten. Und ich habe das irgendwann analysiert, den Algorithmus, wie das geschaltet war. Es hat nie alles gleichzeitig stattgefunden. Es haben immer 2 Sachen gleichzeitig stattgefunden. Und irgendwann, so nach 1,5 Tagen, hatte ich den Dreh raus, wie lange etwa die Sprudelzeiten dauern und wann was angeht, sodass ich immer kurz bevor es angegangen ist, dann dahin schwimmen konnte. Und mein Favorite, dich wird es nicht überraschen, war der Sprudel. Ich bin sehr gerne im Kreis gesprudelt.
Ich muss sagen, diese Liegebetten, die es da so gab, also das war jetzt keine Betten, ne? Das war einfach harter Beton, der mit so Mosaikkacheln gefliest worden ist. Und da hätte man sich drauf entspannen sollen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin immer abgetrieben. Ja. Das, was mir aber gut geholfen hat, weil ich habe gemerkt, da waren ja viele RentnerInnen. also 90% RentnerInnen, was mir sehr gut gepasst hat. Am Wochenende kamen dann die jungen High-Performer mit den geilen Buddies. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber unter der Woche waren eher die gemütlichen Menschen. Und da muss ich sagen, da hat so ein bisschen das Bushaltestellenphänomen gegriffen, dass man einfach mal so Smalltalk-Fetzen hingeworfen bekommt. Ja, das Wetter ist heute auch... Ne, heute ist viel los.
Ja.
Wo bleibt er denn bloß? Wann wird's hier wieder sprudeln?
Viel Laub heute.
Ja, genau. Und da war es dann so, dass man halt wirklich versucht hat, Kontakt aufzubauen. Zu mir, aber auch zu anderen. Ich habe das gemerkt, ich war nicht der Einzige, der da angefasst wurde, im übertragenen Sinne. Ich wurde nicht angefasst, aber...
Verbal angefasst.
Aber versucht, in einen Smalltalk verwickelt zu werden.
Ja, man hat auch gemerkt, die RentnerInnen, die dort vor Ort waren, das waren alle die Hardcore-Fans. Also das waren Leute aus dem Umkreis, die da 4 bis 5 Mal die Woche hingehen. Und die kannten sich sehr gut aus mit der Schaltung. Die wussten ganz genau, wo der Hase langläuft. Und am beliebtesten waren die Sitze, wo man am Rücken besprudelt wurde. Da haben die ganze Zeit wie so eine Sitzblockade in einer Reihe wie die Hühner auf der Stange gesessen und die ganze Zeit den Sprudel blockiert.
Ja, und immer wenn das losging mit so einem Smalltalk, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich jetzt nicht leisten. Es ist eh schon eine schwierige Sache, auf nackte Menschen zu treffen, unverhofft. Manchmal, wenn man dann einen Blick gewagt hat, rüber in die Saunaabteilung, da konnte ich also nicht noch Smalltalken. Was ich aber gelernt habe, ist, durch die Sprudel, durch die Düsen, konnte man sich auch einfach so ein bisschen unvermittelt abtreiben lassen. Als wäre man von der Naturgewalt getrieben. Man fließt einfach weg wie ein Schwemmholz.
Als wäre es gewollt, ja, dass man verschwindet.
Also ich habe dann gehört, ja, das Wetter, ne, Laub, die Bäume sind auch schon rot und gelb. Da habe ich gemerkt, jetzt lasse ich meine Hände weg von der Mauer und lass mich wegtreiben. Und so bin ich dann ganz langsam mit dem Kopf aus dem Wasser ragend, der Rest meines Körpers war unter Wasser, bin ich so ein bisschen wie ein U-Boot weggetrieben.
Wie so eine Robbe, wo nur der Kopf rauskommt. Ja, ja, das wäre so schön, wenn das im Alltag auch geht, wenn man sich dann einfach so leicht wegtreiben lassen könnte, wenn jemand einen anspricht. Jedenfalls war ich öfter mal in diesem Strudel. Ich mochte den sehr. Ich fand, da war so ein bisschen Action drin, das war so ein bisschen Pep. Da hatte man so richtig einen Spaß. Man wurde so richtig rumgeslidet und es war äußerst schwer.
Ich muss sagen, ich hatte da nicht einen großen Spaß dran. Also
ich weiß.
Da in der Mitte waren immer so Leute, die haben dann geguckt und so wie ein Streckenposten, wie ein Schiedsrichter, wie Linienrichter im Prinzip, haben die da geguckt, ob da alles im rechtens abläuft, obwohl das jetzt einfach auch Gäste waren, die da Eintritt bezahlt haben.
Ja, man muss dazu sagen, in der Mitte vom Strudel war nochmal so eine kleine Abtrennung, die quasi das Auge des Sturms, da war dann kein Strudel drin, da konnte man dann auch drin verweilen, wie so ein Mini-Whirlpool und man ist quasi dann außenrum die ganze Zeit im Kreis gefahren und innen saßen die Leute und haben einen angeglotzt. Aber es hat mich irgendwann nicht mehr gestört, ich habe es irgendwann wirklich geschafft, die Leute auszublenden und habe mich dem Strudel hingegeben und bin die ganze Zeit im Kreis geschwommen und es hat richtig Spaß gemacht, man konnte sich so richtig im Kreis treiben lassen. Mein Problem fing da an, als ich versucht habe, wieder rauszukommen, während es noch gesprudelt hat. Das habe ich nicht geschafft. Und es waren sehr viele Rentner mit mir, sehr viele ältere Herren mit mir im Strudel. Und ich habe dann versucht, während der Strudel lief, den Strudel zu verlassen. Und ich habe es nicht geschafft. Es war eine enorme Kraft, die am Ausgang vom Strudel auf einen einwirkt. Ich habe versucht, mich an beiden Mauerseiten festzuhalten. Es ging nicht. Ich bin wieder reingetrieben worden. Und dann war das so ein Rentner, der offensichtlich Vollprofi war, der on a daily base im Strudel abhängt. Und der dann jedes Mal, ich habe Runde um Runde versucht, dem Strudel zu entfliehen, der dann jede Runde zu mir ganz laut gesagt hat, das muss man lernen. Das muss man lernen. Er hat mir aber nicht gesagt, wie es geht, ne? Hat er nicht gesagt. Er hat sich einfach dann immer beömmelt und hat mir zugerufen, das muss man lernen. Und er ist dann noch so angebermäßig selber mit einem Handgriff rausgegangen, weil man irgendwie, keine Ahnung, wie man den Fuß irgendwie verkeilen muss, damit man da rauskommt. Und hat dann noch so locker flockig ist er dann wieder reingesprungen nach dem Motto, also für mich ist das gar nicht schwer. Ich kann raus, rein. Das muss man lernen.
Also er hat es dir nur demonstriert. Er wollte gar nicht raus, er ist nur raus, um zu zeigen, er kann's und ist dann wieder rein.
Richtig. Und das Perfide ist, er hat es so schnell gemacht, dass ich nicht sehen konnte, wie er es gemacht hat. Er wollte mir nur zeigen, dass er es kann. Es ging nicht darum, mir zu zeigen, wie es geht. Es ging nur darum, zu sagen, ich kann was du nicht kannst. Das muss man lernen.
Ja, ich war da währenddessen im Heißbecken. Was mir aufgefallen ist, dieses Heißbecken, ne, irgendwie 38 Grad, fast 40 Grad, also richtig heiß, ne. Und da war so eine Tafel, so eine Empfehlung, was man machen soll, was dann vitalisierend auf den Körper wirkt. Und da war eine Empfehlung, Heißbecken 38 Grad Celsius, Empfehlung 8 Minuten maximal.
Ja.
Und ich habe das beobachtet, da waren Leute, die waren nicht 10 Minuten, nicht 9, nicht 8 Minuten drin, sondern die waren über eine Stunde darin. Weil ich bin immer wieder an denen vorbeigekommen, dachte, also, jetzt sind die doch auch langsam mal al dente.
Jetzt frage ich mich immer mal wirklich, ne? Wann, ab wie viel gart menschliches Fleisch.
Julia, wenn du eine Sache aus dieser echt, was macht der Schlagzeuger von Echtsache gelernt haben musst, keine rhetorischen Fragen.
Ja.
Das sind so Sachen, die du mit deinem Handgriff bei Galileo abends um 19 Uhr gucken könntest.
Das stimmt.
Die würdest du selber rausfinden.
Aber ganz ehrlich, die Leute sahen so oft aus wie kleine Dumplings im Wasser, ja, die quasi so vor sich hin köcheln, wo man ja wirklich denkt, ja, nur noch wenige Minuten, dann sind sie bissfest.
Das habe ich auch immer gedacht in diesem Kreisel, wo du immer drin warst. Ja. Da, also die sind da rumgeschwommen, wie halt so, ja, wie so Schupfnudeln oder so Spätzle oder Dumplings. Und ich habe mir dann so vorgestellt, manchmal ist ja der Bademeister gekommen und hat dann eine Wasserprobe gemacht.
Ja.
Und ich habe mir dann gedacht, der schmeckt dann das Wasser. Ist es salzig genug? Und statt Salz macht er halt eben Chlor da rein. Er ist der Chefkoch. Und irgendwann sind die Dumplings dann fertig, dann treiben sie hoch.
Noch so eine Messerspitze Butter rein. Bisschen Miso-Pulver.
Aber Julia, also wie bist du dann rausgekommen? Ich habe nur gesehen, ich bin dann vorbeigekommen und habe gedacht, oh, jetzt bist du schon wieder in diesem Strudel, in diesem Kreis drin. Das magst du wohl offensichtlich.
Ich war nicht schon wieder im Strudel. Ich war immer noch im Strudel. Ich war gar nicht draußen. Ich war die ganze Zeit im Strudel. Gelegenheit hat sich mir nicht geboten. Ich habe es nicht geschafft, ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, es stand die ganze Zeit so eine ätzende Männergruppe, so eine Männergruppe, die sich aufgeführt haben wie so Neandertaler, stand in so einer 6er-8er-Gruppe die ganze Zeit am Eingang, dass sie die halbe Öffnung versperrt haben. Das heißt, ich hatte nur die halbe Öffnung Platz, um rauszukommen sowieso. Und dann war das auch noch so ein Kraftakt. Und dann sich auch noch mal die Blöße zu geben. Irgendwann habe ich es dann gar nicht mehr probiert, weil es mir zu peinlich war, immer wieder den Ausgang zu verpassen und wieder reingeschwemmt zu werden. Deswegen habe ich es dann einfach gelassen. Und ich habe mich dann irgendwann mit meinem Schicksal abgefunden. Ich werde jetzt für immer in diesem Strudel bleiben. Und ich werde jetzt Runde um Runde hier fahren, mich treiben lassen. Ich bin ein Dumpling und ich lasse es jetzt einfach geschehen.
Weißt du, was die Ironie ist? Die sind ja da praktisch im Strudel, sind das ja Mittelspurschleicher gewesen. Aber ich sag dir, auf der A3 sind die links mit 220 unterwegs und drängeln dich, selbst wenn du 150 fährst.
Es ist so. Aber ich sag dir eine Sache. Ich habe sehr viel Zeit in diesem Strudel verbracht. Sehr viel Zeit. Ich möchte es jetzt nicht runterbrechen auf Minuten. Ich weiß es nicht. Stunden, Minuten. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Aber eine gute Sache hat die Sache. Und zwar in der Zeit, in dem ich da Runde um Runde gestrudelt wurde. Ich wurde um meine eigene Achse gestrudelt. Im Kreis habe ich mir einen Zungenbrecher erfunden. Ich hatte so viel Zeit in diesem Strudel und ich möchte jetzt ihn hier vortragen, damit der auch etabliert werden kann in unserer heutigen Gesellschaft. Ich finde, es werden immer noch zu wenig neue Zungenbrecher erfunden.
Ich bin seit der Heiner Lauterbach Masterclass großer Fan von Zungenbrechern, weil ich gemerkt habe, das bringt mich schauspielerisch auf ein ganz neues Level. Also bitte, ich möchte darum bitten, wie lautet dein eigens erfundener Zungenbrecher?
Der Bäcker aus Boppert backt bollige Bäckerbrötchen. Bollige Bäckerbrötchen backt der Bäcker aus Boppert.
Ist das eigentlich immer so, dass man beim Zungenbrecher einfach nochmal die Grammatik umstellt?
Ja, so ist das. So muss das sein. Das ist die Regel. Jetzt versuche ich das nochmal schnell zu sagen. Der Bäcker aus Boppert backt bollige Bäckerbrötchen. Bollige Bäckerbrötchen backt der Bäcker aus Boppert. So, es ist gar nicht so einfach, wie man denkt, aber einfach genug, um es zu lernen. Und damit möchte ich einen neuen Zungenbrecher etablieren, den ich mir eigens im Strudel, in meiner langen Zeit im Strudel ausgedacht habe.
Kann man sich den eigentlich jetzt schützen lassen, so ein Zungenbrecher? Wie läuft das eigentlich?
Ja, damit gehe ich zum Zungenbrecheramt und dort werde ich den anmelden.
Ja, ich meine, wenn man jetzt WerbetexterIn ist, da kann man ja auch nicht einfach von KollegInnen was abgucken und das abkupfern. Also wenn du jetzt einen Zungenbrecher hast und jetzt nehmen wir mal an, ein junger Schauspieler schafft sich den drauf und wird dann ein Superstar, gewinnt einen Oscar. Hast du dann genau genommen nicht auch Anteil an diesem Oscar?
Der Oscar für den besten Zungenbrecher.
Ja, das frage ich mich.
Ja, das frage ich mich jetzt ehrlich gesagt auch. Jetzt frage ich mich, ob es ein Fehler war, den Preis zu geben, meinen Zungenbrecher.
Ja. Also du warst da im Strudel gefangen, bist nicht mehr rausgekommen. Aber ja, du hast es dann ja doch irgendwie geschafft. Also was muss ich mir da vorstellen? So eine Titanic-Jack-and-Rose-Szene, Herzzerrissen, dass du da irgendwie dich noch dranklammerst und dir sagt jemand Tschüss und dann gehst du? Oder wie ist es abgelaufen?
Nein, nach der dritten Strudelschaltung, die ich mitgefahren bin, wurde der Strudel dann ausgeschaltet und die Gruppe der Leute war weg. Das war dann mein Zeitpunkt. Der Strudel hat nachgelassen und die Leute haben den Eingang verlassen. Und da konnte ich dann unbenommen vorbeischwimmen, rausschwimmen und konnte dann erstmal wieder richtig durchatmen.
Ja, Free Willy im Prinzip.
Das war wirklich so. Und was hast du eigentlich in der Zeit gemacht? Hast du dich gar nicht gefragt, wo ich bin?
Ich war im Bistro.
Natürlich.
Das hat mir gut gefallen dort. Das war nämlich, also es war eine wirklich große Prüfung für einen Drini wie mich. Da hatte ich meinen Bademantel noch. Da war also alles gut. Ich war im Bademantel und ich hatte ein Hüngerchen. Und ich habe mir überlegt, was soll ich nehmen? Ein Flammkuchen oder Ofenkartoffeln mit Salat und ein bisschen Sourcream. Da dachte ich, ja, es ist ja hier vitalisierend. Man macht ja auch im weitesten Sinne eine lebensbejahende Aktivität.
Spa für den Magen.
Richtig, da möchte ich jetzt nicht eine Pommes und dazu noch zwei Flammkuchen essen, da gehe ich doch mal eher in die Richtung Salat und Kartoffeln und Sour Cream. Und das war wirklich eine große Prüfung, dieses Bistro, weil es ist zweigeteilt. Es gibt im Thermalbad, eigentlich am Whirlpool-Rand direkt, ja, Tische und Stühle, wo man essen kann. Dann ist eine deckenhohe Glasscheibe und dann ist der Außenbereich, also nicht der Außenbereich des Beckens, sondern der Eingang, wo man auch als Nicht-Thermalbad-BesucherInnen essen gehen kann. Es ist einfach auch ein Restaurant. Und also saß ich im Bademantel plus die Kollegen mit einem Flammkuchen, die dann wirklich mit halbnacktem Körper auf ihren Speck-Zwiebelbelag draufgetropft haben. Und ich saß da mit meiner Kartoffel. Währenddessen auf der anderen Seite der Glasscheibe saßen Leute wirklich mit der Jack-Wolfskin-Jacke, mit dem Schal, mit der Mütze, mit Wanderschuhen, die da auch dasselbe gegessen haben, aber leider mit einer Glasscheibe dazwischen und wahrscheinlich auch plus minus 10, 15 Grad Temperaturunterschied.
Und wie war's so? War's okay?
Ich muss sagen, es war die größte Kartoffel, die ich je gesehen habe. Ich dachte, es gibt mehrere kleine Kartoffeln, aber es war wie Kumpir, eine deutsche Version davon, einfach eine Riesenkartoffel, die aber nur halbiert war. Und es war die größte Kartoffel, die ich je gegessen habe. Und das bei 35 Grad Temperatur mit einer Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich von 95%. Also es war die größte Kartoffel.
Die musste gar nicht in den Topf.
Nee, und ich hab gedacht, ich muss jetzt erstmal mit dem Salat starten. Und dann habe ich mich an das Projekt Kartoffel gewagt und ich habe es auch zu Ende gekriegt. Es hat mir sehr gut geschmeckt, aber ich habe dann gemerkt, ach du grüne Neune, das ist ja wirklich viel in meinem Magen. Das ist jetzt nicht so leicht zu verdauen. Und ich habe eins und eins zusammengezählt. Wenn man eine Kartoffel lange im Wasser hat, dann wird die ja immer weicher. Und ich habe mir gedacht, für den Magen muss es ja einfacher sein, wenn etwas weich wird, wenn man schon Vorarbeit leistet. Deswegen kaut man ja das Essen auch. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt ein bisschen meinem Körper helfen möchte, diese Riesenkartoffel zu verdauen, gehe ich vielleicht selber noch in das Heißbecken und gare die Kartoffel nach. Ich habe gedacht, im Heißbecken 38 Grad mit den KollegInnen, die da schon über eine Stunde drin sitzen, könnte ich vielleicht diese Riesenkartoffel mit Sour Cream noch etwas nachgaren, weil ich habe daran gedacht, in der Schweiz trinkt man nach dem Raclette und Fondue, wenn man Probleme hat mit dem Magen, einen Tee, einen warmen Tee, damit die Körpertemperatur im Magen, damit der Käse nicht klumpig wird, damit das weich bleibt. Und daran habe ich mich zurückerinnert. Also ich trinke jetzt nicht einen Tee, sondern ich setze mich in ein Becken, was so heiß ist wie ein Tee.
Du bist der Tee.
Ja, ich bin der Tee.
Ja, und hat's geholfen?
Ja, ich hatte innerhalb von 2 Minuten Kreislauf und musste da wieder raus. Also es hat überhaupt nicht geklappt. Ich bin dann in ein kühleres Becken, also nur 34 Grad. Und da bin ich dann ein bisschen länger drin geblieben, habe mich festgehalten an der Edelstahlstange und habe das Leben genossen, bevor ich dann raus bin und dann gesehen habe, dass du ja falschlicherweise nicht wieder im Strudel bist, sondern immer noch.
Ich war die ganze Zeit im Strudel und du hast eine fucking Ofenkartoffel gegessen.
Aber ich muss sagen, selbst als Drini habe ich mich nicht unwohl gefühlt. Ich habe hier meine Komfortzone nicht verlassen. Ich würde sagen, ich habe sie etwas erweitert. Es hat dann auch irgendwann gereicht so. Also ja, es waren dann auch viele Leute. Und ich muss auch sagen, es gibt gewiss hygienischere Umfelder als ein Thermalbad. Ist das jetzt eine üble Unterstellung an die ganze Branche? Ich weiß es nicht.
Auf der einen Seite denke ich das ja. Auf der anderen Seite denke ich, kennst du noch andere Orte, die morgens und abends komplett desinfiziert werden? Weiß ich gar nicht.
Das Hotels aber ich nicht.
Nee, der Whirlpool auf jeden Fall nicht. Aber ich möchte auch was erzählen, was ich erlebt habe in deiner Abwesenheit. Und es ist etwas, da möchte ich auch direkt die ganze Drini-Community vorwarnen. Ich habe diese Information, Chris, habe ich dir absichtlich vorenthalten, weil ich wollte dich nicht verunsichern an Tag 2. Ich wusste, wir sind noch 2,5 Tage dort. Und zwar habe ich einen Satz gehört, etwas erlebt, was man nicht in einem Thermalbad erleben und hören möchte. Ich saß im Whirlpool innen, im Innenbereich. Da gibt es auch so einen etwas größeren Whirlpool, der sehr beliebt war, auch für Kinder. Es war natürlich lustig, es hat immer gesprudelt und es war ganz warm, das Wasser, und lustig.
Ja, so, da freut man sich ja mit.
Da freut man sich auch mit. Ich bin Kinderfreundin, mir macht das gar nichts. Ich kann auch entspannen, wenn Kinder in der Nähe sind. Aber dann war es ganz schnell vorbei mit meiner Entspannung. Ich saß sehr nah bei der Mutter und dem Kind. Und die beiden wollten dann rausgehen Und beim Rausgehen hat die Mutter zu dem Kind, das Kind war ungefähr 4, 5, hat zu dem Kind gesagt, komm, wir gehen jetzt kurz aufs Klo. Danach darfst du raus. Weil das Kind wollte raus ins Außenbecken. Mhm. Und dann hat das Kind zur Mutter erwidert, nein, Mama, ich muss nicht mehr.
Julia.
Nein.
Oh, ich muss in meinem Bauch halten. Ich spüre immer noch
die Ofenkartoffel. Nein, Mama, ich muss nicht mehr.
Auf einmal kommt alles wieder hoch.
Ich konnte nicht mehr. Wirklich nicht. Ich bin aufgestanden und gegangen. Und es war so, ich musste dann erstmal in den Ruheraum. Es gab so einen Ruheraum, da konnte man sich hinlegen. Und da musste ich das erstmal verarbeiten und musste meine Augen zumachen und musste mich an einen anderen Ort wünschen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also da bin ich nicht Wissenschaftsskeptiker genug. Ich vertraue in die magische Kraft des Chlors. Haut da bitte Chlor rein. Ich will danach wie eine Chlortablette stinken, wenn ich da rauskomme. Ich glaube daran, dass man damit alles tilgen kann, selbst warmer Urin eines Kindes oder auch einer erwachsenen Person.
Von mir aus auch juckender Ausschlag am ganzen Körper, ist mir egal. Hauptsache Chlor.
Ja, wenn du weißt, dass es vom Chlor kommt, ist der Ausschlag okay. Ja. Wenn du nicht weißt, dass es vom Chlor kommt, ist es ein anderes Problem.
Naja, jedenfalls kann ich dann direkt weitergehen zum Ruhebereich, wo ich dann die Zeit verbracht habe. Das war total angenehm. Man hatte so richtig bequeme Liegen, wo man lag. Es war warm, es war komplett ruhig. Die Tür konnte man zumachen. Da war auch immer super wenig los. 2, 3 Leute, immer irgendwelche Boomer-Männer, die angefangen haben zu schneiden nach 3 Sekunden. Das war so ein bisschen nervig.
Ja, ich war da auch mal und du hast mir im Vorfeld gesagt, ich soll mir doch bitte was zu lesen mitnehmen.
Ja.
So. Und ich habe mir dann einfach ein Heft aus meinem Schrank gezogen und da habe ich dann leider zum Falschen gegriffen. Geo-Epoche, Vietnamkrieg. Es war da nicht so viel entspannt. Mit Entspannung für mich.
Auf jeden Fall möchte ich noch eine Sache zum Ruheraum sagen. Und zwar, das Prinzip ist ja, du kommst da rein, um deine Ruhe zu haben. Mhm. Klappt schon mal nicht so ganz, weil 3 von 5 Leuten da schnarchen. Darüber kann ich noch hinwegsehen, weil das ist ja auch irgendwie so ein beruhigendes Schnarchen. Das macht mir jetzt nicht so viel aus.
Ja, es geht.
Aber was wirklich störend ist, die haben da einen Lautsprecher, wo sie dann ab und zu Durchsagen machen.
Ja.
Und dieser Lautsprecher ist erstens im Ruheraum viel zu laut. Viel zu laut eingestellt. Viel zu laut. Also wirklich, das dröhnt in Ohren. Du erschreckst dich zu Tode. Wenn du kurz einschläfst, bist du dann sowas von wach und stehst wieder senkrecht. Und dann ist er auch noch kaputt, der Lautsprecher. Und das Lustige war, vom Ruheraum konnte man direkt runtergucken auf die erste Ebene. Und dort war das kleine Kabuff, wo der Bademeister drin saß. Und der hat dieses Mikrofon für die Durchsagen gehasst. Weil das war kaputt. Und er musste immer Durchsagen machen. Irgendwie alle 2 Stunden oder so. Und das war kaputt. Und es war oben im Ruheraum viel zu laut. Und dann ging auf einmal die Box an. Ich war schon fast im Schlaf. Auf einmal geht die Box an. Ich hellwach.
Liebe Gäste, wir möchten Sie herzlich einladen zur Wassergymnastik im Bewegungsbecken. Diese Wassergymnastik ist für Sie endlich kostenlos. Wir freuen uns. Ich hasse dieses Ding.
Und man hat es ungelogen noch gehört. Es ist zwischendurch jetzt immer abgebrochen. Er hat es gemerkt, dass es immer abgebrochen hat. Er hat gesagt, ich hasse sie zu seinem Kollegen. Und man hat es noch gehört im Lautsprecher.
Julia, ich löse das noch in der Postproduktion.
Ja.
Da mache ich noch so ein bisschen Effekt drüber. Ja. Zur Visualisierung des Problems.
Ja, danke. Das war auf jeden Fall nicht so entspannend im Ruheraum.
Das war nichts für mich. Da war mir zu viel näher. Ich glaube, durch Schnarchen auch. Ja. Da fühle ich mich zu sehr auch mit den anderen Leuten verbunden. Und da sehe ich mich auch selber im Spiegel. Was passiert, wenn ich dann wegnicke? Ja. Was ist dann mit mir? Und wie geht es den anderen? Ja. Und wie gesagt, es ist ja auch teils Recherchereise gewesen für was anderes. Für dein Buch unter anderem. Aber ich habe auch da ein interessantes Gespräch oder mehr Gesprächsfetzen mitgekriegt. Da ich jetzt in Deutschland bin und ich eigentlich mit dir immer Hochdeutsch spreche, bin ich so ein bisschen undercover. Mhm. Und diesen Schutzmann, den spüre ich ja auch, wenn ich jetzt mal in der Öffentlichkeit SchweizerInnen höre oder auf die treffe und die aber nicht realisieren, dass ich sie nicht verstehe. Weil es ist so, wenn man Schweizerdeutsch spricht, das verstehen wenige Leute in Deutschland, zumindest nicht so viele, wie es sein könnten. Im süddeutschen Raum mag das anders sein. Und da waren 2, ich möchte sagen, High-Performer. Zürcher High-Performer, habe direkt erkannt am Dialekt und es hat mich dermaßen an Bruno und Martina erinnert, die wir auch mal in einem Hotel getroffen haben. Wir erinnern uns, der Typ, der in Fernost da irgendwie italienischen Wein nach und nach verköstigen wollte und auch noch die richtigen Jahrgänge serviert bekommen wollte. Und das war derselbe Schlag, weil ich habe dann Gesprächsfetzen gehört. Ja, wir könnten ja das ja mit dem Rolf kaufen, das Boot. Also wir könnten ja auch mit dem Rolf das Boot kaufen. Auf dem Zürichsee, da könnten wir doch noch, neben dem Ferienkonto, da könnten wir ja noch neben Ferienkonto, und jetzt kommt das Stichwort, das Bootkonto eröffnen. Also ein Bootkonto, wo so sie geil. Dann, wie ich gehört habe, 150 bis 200.000 Franken, das muss man rechnen, habe ich gelernt, drauf sparen möchte. Und sie war aber gar nicht erheitert von der Idee. Und dann hat sie gesagt, was mich traurig macht, dass du immer sehr enthusiastisch bist, wenn es um dein Boot geht. Aber in anderen Lebensbereichen bist du nicht so freudig unterwegs. Roger, immer wenn es ums Boot geht, da hast du so einen Enthusiasmus. Den vermisse ich im Alltag mit dir. Ja, da habe ich auch was mitgenommen für mein Leben. 150.000, wie man in diesen Kreisen sagt, bis 200.000 muss man wohl rechnen für ein Boot auf dem Zürichsee. Weiß ich nicht, habe es nicht überprüft, aber ist auch nicht etwas, worüber ich eigentlich nachdenke.
Ich liebe es auch einfach, die Leute an solchen Orten so ein bisschen zu observieren. Ich spanne den jetzt nicht nach oder so, aber das, was ich so zufällig am Wegesrand mitkriege, das sauge ich auf, ja, das wie ein Schwamm.
Das nimmt man mit, das ist wie in Köln, diese gratis abzugeben Kisten, ja, die bei Wind und Regen draußen stehen und dann noch irgendwie ein Frank-Schätzing-Buch drinsteht. Das ist gratis, da steht drauf ein altes Teeservice, das nimmt man mit. Das steht da, das wird der Öffentlichkeit zugetragen, das kann man mitnehmen.
Das ist wie die ersten 100 Seiten von Dirk Rossmanns Buch, das nimmt man mit. Und jedenfalls habe ich so einen lustigen Menschen entdeckt. Und zwar, abends gab es immer Buffet und morgens auch. Und wir haben schnell unseren Platz gefunden in diesem Speisesaal.
Natürlich.
Wir sind ja auch Gewohnheitstiere. Man geht halt immer zum selben Tisch. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass es den anderen Leuten auch so geht. Und es gab einen Herrn, der immer direkt am Buffet saß. Was ich jetzt erstmal bewundere. Ich spreche ihm meinen Respekt aus. Ich finde, das ist eine mutige Entscheidung. Ich würde das vielleicht auch gern machen, aber traue mich nicht.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er mir auch auf den Teller guckt und beurteilt, wer nimmt wie viel von den Schmorkarotten.
Ja, vielleicht auch so Grammzahlen im Kopf schon mal so überschlägt, wenn er den Teller sieht. Und er war dann wirklich einer, am Anfang habe ich das nicht gedacht, aber irgendwann ist es mir dann wirklich klar geworden, es war einer, der hatte das komplette Buffet im Blick.
Ja, war das der, der mit so eine rote Hose anhatte und so ein bisschen eine Frisur, so ein bisschen wie Albert Einstein und so eine kleine Brille?
Ja, und er hatte so eine Kette an der Brille.
Ja, dann reden wir von selben.
Ja, natürlich, Buffet Einstein. Und der war dann da und das fand ich sehr interessant. Er hat alles im Blick gehabt, er wusste genau, was gibt es, wo gibt es was. Er hat den Leuten auf die Teller geguckt, wer nimmt wie viel wovon. Und erst habe ich gedacht, er will die Leute so ein bisschen schämen, dass sie so zu viel nehmen oder so. Und dann ist mir klar geworden, der Typ war Logistiker. Der hat gesehen, okay, der Typ hat jetzt 400 Gramm von den Cashspätzle genommen. Das heißt, Cashspätzle wird knapp. So, und was hat der gemacht? Das habe ich mit beobachtet, wie der das gemacht hat. Der ist zu dieser Durchgangstür zur Küche gegangen, als das Servicepersonal rauskam und hat dem gesagt, er muss bitte vom Gulasch nachlegen, das wird langsam knapp.
Nein.
Doch, obwohl er hat nichts damit zu tun, er wollte auch kein Gulasch mehr essen. Er hat den Leuten Bescheid gesagt, dass etwas knapp wird.
Also es ging ihm also gar nicht, wie ich angenommen habe, um das Schämen von Leuten, die zu viel nehmen, sondern er hat sich darum gekümmert, dass in diesen Rochers, in diesen Edelstahltöpfen genug Material drin ist.
Richtig,
sagen wir, wie es ist. Material.
Richtig. Dasselbe beim Frühstück. Da hat er dann gesagt, es müssen noch Mohnbrötchen nachgelegt werden. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Das ist, glaube ich, so ein Typ, der innerlich, glaube ich, denkt er, dass er dort arbeitet.
Hat sich involviert.
Ich habe auch wirklich Respekt davor, weil er sich wirklich engagiert. Er hilft mit, wo er kann. Er hilft, das Buffet immer in Schuss zu halten. Und das finde ich interessant, weil es gibt so viele verschiedene Typen von Urlaubspersonen. Und das ist der Typ Buffethilfe.
Ultra stressig für das Servicepersonal.
Sagen wir, wie es ist, ist es nervig.
Ja, also möchte Freund und Helfer wie die Polizei sein, stresst aber im Prinzip alle.
Ja, genau.
Ich habe noch eine andere Sache beobachtet. Da waren auch Leute in der Gruppe. Und eine Gruppe ist mir aufgefallen, das waren 6 Leute, glaube ich. 3 Ehepaare. Da habe ich eine gewisse Bewunderung empfunden, weil mir aufgefallen ist, dass die alles gemeinsam machen. Und jetzt im Urlaub ist es für mich so, dass es ja eine Zeit ist, wo ich möglichst wenig Kompromisse eingehen möchte. Also in der Arbeit ist es immer ein Kompromiss. Ich muss aufstehen und versuche mir den Wecker so zu stellen, dass ich zwar lange schlafen kann, aber pünktlich zur Arbeit komme. Ich muss arbeiten, was sowieso ein Kompromiss ist, weil ich muss irgendwo hingehen und was machen, damit ich Geld bekomme. Ist ein Kompromiss. Man muss mit Leuten Mittagessen gehen, die man vielleicht mag, vielleicht nicht. Es ist auch ein Kompromiss. Man muss sich hier ständig auf eine Zeit. Und so ist das im Arbeitsleben und das so sollte es ja für mich, meines Erachtens, im Urlaub nicht sein.
Du möchtest keinen Kompromiss eingehen und deswegen lässt du mich im Strudel schwimmen, während du deine Ofenkartoffel isst.
Nein, so ist es nicht gemeint gewesen. Das möchte ich zurückweisen. Das ist eine üble Unterstellung. Was mir da aber aufgefallen ist, dass dieser ganze Urlaub offensichtlich meine Außenbetrachtung bei denen aus Kompromissen bestanden hat und exaktes Timing. Also die haben sich verabredet zum Frühstück, die haben sich verabredet, wann gehen sie ins Heißbecken, ins Kaltbecken. Die sind immer zu sechst unterwegs gewesen und da muss ich ehrlicherweise sagen, Hochachtung. Als Sechsergruppe ein Wochenende entspannen, runterkommen, so getimed, dass wir sagen, du willst jetzt raus, ich will rein, also gehen wir vielleicht ins halbwarme Wasser, da kommen wir beide auf unsere Kosten und da fahren wir gleichzeitig runter. Das ist eine interessante Sache und da möchte ich mal ein Fragezeichen hintersetzen, ob das wirklich so funktioniert, dass man sagt, wir gehen zu sechs jetzt zusammen relaxen. Wir gehen zusammen entspannen. Funktioniert das wirklich so?
Ganz ehrlich, das funktioniert niemals.
Aber ich möchte sie auch gerne in diesem Glauben lassen. Es war eine harmonische Truppe, bis auf eine Sache. Es gibt beim Frühstücksbuffet, manchmal bei Hotels, gibt es natürlich Teller, wo man sich ein Brötchen und eine Scheibe Toast und was auch immer nehmen kann, Croissant. Und dann gibt es aber auch manchmal Körbe, die aufgestellt werden, wo sich die Leute so ein bisschen einrichten können wie zu Hause. Man nimmt einen Brotkorb, füllt den und bringt den am Platz. Und bei dieser Gruppe war es so, dass eine oder zwei Personen haben sich verantwortlich gefühlt für den Brotkorb und haben den netterweise immer mitgebracht als nette Geste.
Nette Geste.
Aber einer hat immer das Mohnbrötchen vermisst und ist dann immer nochmal zähneknirschend aufgestanden und gesagt, das Mohnbrötchen fehlt, ich gehe nochmal.
Und dann so passiv-aggressiv. Das kann nicht sein, dass er jetzt an Tag 2 immer noch nicht verstanden hat, dass ich Mohnbrötchen will.
Ja, das ist doch Entspannung pur.
Da gönne ich mir den Grafen von Unheilig. Der macht Urlaub in seinem Keller, in seiner eigenen Saunalandschaft, ohne andere Ehepaare.
Ja, der kerchert da auch. Da kann man sagen, das ist hygienisch. Da gibt es keine Pisserei im Wasser, da gibt es keinen Fußpilz. Ich glaube, das ist wirklich sehr hygienisch bei ihm.
Aber wir haben jetzt wirklich mal genug geredet über Wasser und Schwimmbecken und Saunen. Wir können uns jetzt auch mal mit den Möglichkeiten befassen, die es gibt, um Kurzurlaub zu Hause zu machen. Und was das angeht, habe ich einen lupenreinen Introvert-Tipp zugeschickt bekommen und den möchte ich sehr gerne mit euch teilen.
Du möchtest die Rubrik Introvert-Tipp aufrufen? Da bin ich gerne dabei.
Schieß ab den Vogel.
Introvert-Tipp.
Also du hast einen Introvert-Tipp für einen Kurzurlaub zu Hause.
Richtig.
Wer jetzt nicht Lust hat, nackten Menschen im Bademantelgang zu begegnen, vielleicht doch besser, als Trainee zu Hause zu bleiben. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine Zeit lang zu Hause bleiben. Meine Batterie ist aufgebraucht. Aber ich habe auch noch was, was man dann zu Hause anwenden kann, um es sich ein bisschen wie im Urlaub zu gestalten.
Wir haben eine Mail bekommen von Linda und sie schreibt, als Trainee habe ich mir angewöhnt, drin zu bleiben. Meine Taktik, um trotzdem etwas von der Welt mitzubekommen, ist folgende. Ich surfe auf allen möglichen Seiten, auf denen Live-Webcams zur Verfügung stehen. Zum Beispiel findet man dort eine Bar in Barcelona, einen Streetfood-Stand auf den Philippinen, die Strandpromenade in Florida oder den Marktplatz von Bad Wildungen. Ja. Dies mache ich nun schon einige Jahre und kenne inzwischen die meisten der auf der Welt öffentlich verfügbaren Webcams. Ich weiß zum Beispiel auch, wann wer Schicht hat in der Oviso-Bar in Barcelona oder an welchem Tag im Jahr die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kirovplatz in Ustkut, Russland, angebracht wird, vor 8 Tagen. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, abzufilmen, was ich sehe, um besondere Momente, die ich beobachte, festzuhalten. Manchmal sind es banale, manchmal lustige, teilweise aber auch einfach sehr poetische Momente, die mich irgendwie eine Art von Verbundenheit spüren lassen. Falls ihr euch mal meine Sammlung anschauen wollt, könnt ihr das auf Instagram @moment_on_earth. Es ist aber einfach auch eine tolle Beschäftigung als Drinni, wie ich finde. Beste Grüße und Dank für euren Podcast, Linda.
Ich finde, das ist ein waschechter Klicker. Da klicke ich mich rein, weil ich habe das auch gemacht, besonders 2020, wo man ja viel zu Hause war, da habe ich auch oft mal eine Webcam offen gelassen, nicht meine, wo man mir zugucken konnte.
Chatroulette.
Eben nicht, sondern von Ferienorten, Urlaubsorten, und ich habe da immer Punta Cana in der Domrep angeguckt, so ein Strand, war schön, ab und zu war da mal jemand, meistens nicht. Und ich habe auch, dann später bin ich in Key West in Florida auf eine Webcam gestoßen, von einer Bar auch. Also es gibt wohl Bars, die so eine Außenwebcam haben, um zu zeigen, was da los ist. Die Rick's Bar, man muss ja sagen, Florida ist ja auch wie ein großes Thermalbecken. So stelle ich es mir vor. Luftfeuchtigkeit, auch die Leute, die da hingehen.
Und Durchschnittsalter.
Ich sag mal, gemütlich unterwegs. Und was ich auch geguckt habe, war ein Nest eines Weißkopfseeadlers in Pittsburgh. Und da muss ich sagen, da war einmal, ich weiß nicht mehr, was es war, eine Maus, eine Ratte oder ein Eichhörnchen. Ich habe es nur noch im Augenwinkel gesehen. Ich habe nämlich rechts gearbeitet und links hatte ich das offen, die Webcam. Und da war wohl ein Eindringling im Nest. Ja, aber meistens war der Weißkopfseeadler nicht dort.
Vielleicht ist er nicht aus dem Strudel gekommen. Ja. Ich habe aber auch, es gab eine Zeit, ich weiß gar nicht wann, das war auch vor jetzt ein paar Jahren, da habe ich ja sehr intensiv die Reimanns geguckt und die waren mal in einer Folge, als sie mal wieder einen ihrer legendären Roadtrips gemacht haben, weil die ja den ganzen Tag nichts anderes machen, als mit dem Wohnmobil irgendwo lang zu fahren, sind sie mal wieder irgendwo in Texas gewesen und da sind sie so eine ganz lange Autobahn entlang gefahren und da war ein riesen Steakhouse an der Autobahn, das hieß Big Texan Steak Ranch. Und dort waren sie und da kann man irgendwie ein 7 Millionen Kilo schweres Steak essen und wenn man das schafft, dann kommt man in die Wall of Fame und kriegt ein Foto von sich an der Wand oder so.
Das würde ich nur machen, wenn es daneben ein Thermal-Heißbecken gibt.
Ja.
Da würde ich das essen und da würde ich mich aber danach reinsetzen.
Jedenfalls kann man in die Webcam von Big Texan Steak Ranch, kann man die ganze Zeit die Webcam gucken, in die Küche rein. Du kannst quasi gucken, wie die Steaks zubereitet werden. 24/7.
Ja, aus Gründen der Transparenz, Hygiene vielleicht, dass man zeigt, wie dort gearbeitet wird. Früher in der Migros, im Supermarkt der Schweiz, da gab es bei großen Standorten, da gab es sogar eine Bäckerei mit einer Plexiglasscheibe, da konnte man gucken, wie da der Silzerkranz zubereitet wird. Da habe ich immer mit großen Augen geguckt und gestaunt. Und vielleicht sollten wir auch eine Live-Webcam machen aus der Podcast-Kammer und zwar nicht so Insta-Reels. Das möchte ich nicht. Wir sind der einzige Podcast, glaube ich, auf der Welt, die noch keine Insta-Reels machen von der Aufnahme. Aber dass wir eine Live-Webcam haben, da ist meistens dann dunkel in dieser Kammer. Aber ab und zu passiert mal was. Da läuft eine Maus durch oder es wird mal kurz, man sieht so eine Ecke vom Swiffer und da ist wieder dunkel.
Ja. Und einmal die Woche sieht man dann uns, wie wir da drin sitzen. Ja. Aber den Rest der Zeit ist einfach stockdunkel.
Ich möchte uns auch noch selber ermahnen und selber an der Nase nehmen. Die Trinkgelddose fehlt heute.
Stimmt.
Und ich möchte sagen, heute war es besonders lustig. Vielleicht heute auch ganz gut, dass sie nicht da war, weil da wären wir arm geworden. Oder reich, je nachdem, wie man sieht.
Okay, jetzt kann ich ja sagen, ich habe das Geld verprasst. Bei McDonald's ist wieder Monopoly.
Ja, das war ein guter Introvert-Tipp. Ein kurzer möchte ich noch mitgeben für einen Kurzurlaub zu Hause. Fürs Gefühl, Introvert-Tipp für die Drinnis, die nicht jetzt in den Kurzurlaub fahren, sondern vielleicht mal drinnen das Gefühl von Kurzurlaub haben. Wenn man, jetzt ist kurz ein bisschen eklig, wenn man zur Toilette schreitet und sein Geschäft verrichtet, da gibt's ja Klopapier in den meisten Fällen. Und im Hotel ist es so, dass das gefaltet wird. Und da möchte ich doch mal die Leute ermuntern zu, faltet euch doch morgens das Klopapier vorne, dass es so eine Spitze gibt. Und dann später, wenn man einige Zeit später auf Toilette geht, hat man das wieder vergessen, geht dahin und denkt, ho, jetzt bin ich ja vielleicht in einem 3-Sterne-Hotel. Ich freue mich gleich aufs kalte Buffet.
Oder legt euch doch mal ein bisschen Trinkgeld auf den Nachttisch. Oder jeden Tag so eine Glasflasche mit Wasser.
Ja.
Ja, das ist doch schön. Urlaub für zu Hause. Mit diesen warmen Worten entlassen wir euch in die Woche und wünschen euch natürlich eine herzlich gute Woche, eine erfolgreiche, für euch persönlich erfolgreiche Woche. Und wir hören uns natürlich nächste Woche Dienstag wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.